Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Zhao Shintong, Ronnie O'Sullivan, Mark Williams, Judd Trump. Das sind sie, die vier Halbfinalisten bei der Snooker-WM 2025. Wir sind im One-Table-Setup im Crucible Theater angekommen. Und wie das zustande kam, wie die Chancen jetzt sind von den vier Leuten und warum wir vielleicht auch ein Stück enttäuscht sind von einer Snooker-Nation, darüber werden wir heute sprechen bei Total Clearance. Und dazu endlich wieder das Streamteam, Kati und Chris. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian. Oh, meine Güte, ich freue mich auch so sehr, dass die beruflichen Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg gestellt haben, die mich vom Snooker abgehalten haben, die letzten Tage jetzt endlich geschafft sind. Und jetzt sind wir schon im Halbfinale. Mensch, ich bin gedanklich noch in der zweiten Runde. Also, und dann ist so viel passiert auch noch. Und jetzt wird noch viel mehr passieren. Also ich weiß gar nicht mehr ein und aus, aber was für eine tolle WM ist denn das bitte dieses Jahr? Die liefert ja wirklich ab von Anfang bis Ende. Und gerade als man sich mal angefangen hatte, sich zu beschweren, so, ja, die Viertelfinals sind jetzt aber gar nicht so spannend. Ja, da haben die sich aber richtig motiviert gefühlt. Ne? Dann kamen alle nochmal zurück und haben nochmal richtig was reingeworfen. Also spektakulär wieder im Crucible.
Ja, wir reden ja oft drüber. Ich habe gestern auch mit Andreas wieder drüber gesprochen. Ne? Er findet ja, die WM-Viertelfinals sind die zwei besten Snooker-Tage im ganzen Jahr. Und ich bin geneigt, nachdem ich jetzt ja auch selber vor Ort war und nachdem wir auch die letzten beiden Tage erlebt haben, ihm da dann doch jetzt irgendwie zuzustimmen. Zumal im Tempodrom ja die tolle Freitagsabend-Session jetzt nicht mehr da ist. Aber es sind tolle Matches gewesen und die reihen sich eigentlich nahtlos ein in das, was wir bei der gesamten Weltmeisterschaft schon gesehen haben.
Ja, ja, wir haben die 92er, die stark dabei sind. Wir haben den Zhao Shintong, ne, den wir jetzt seit der Quali schon begleiten. Wir haben den Judd Trump, der sich ja sehr rar gemacht hat, krankheitsbedingt am Anfang des Turniers, der jetzt wieder zeigt, warum er doch Judd Trump ist, ne, und warum er zu den ganz Großen des Snookersports gehört. Also, und dann hatten wir in den Viertelfinals, ich finde, da ist so viel passiert. Also, Christian, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, mal wieder. Ja, waren das nur zwei Tage? Waren das wirklich nur, das kann ja gar nicht sein.
Es waren nur zwei Tage und es ist tatsächlich ein bisschen schwer, einen Anfang zu finden. Vielleicht fangen wir mit dem, wirklich mit dem kompletten Drama einfach an, um das so nervlich vielleicht auch abzuhaken, mit dem Sieg von Mark Williams gegen John Higgins, 13-12, am Ende in einem Decider, einem wahnsinns nervenaufreibenden Ende, das lange nicht danach aussah, denn die ersten beiden Sessions waren ja ziemlich knapp, aber Mark Williams hat sich ja sowas von schnell einen Vorsprung rausgearbeitet in der letzten Session, dass eigentlich nichts dafür sprach, dass es überhaupt so ein Drama werden würde.
Ja, absolut. Ich meine, John Higgins, der war ja quasi schon abgeschrieben. Ja, und damit hatte man schon mal nicht gerechnet. Das war wieder so ein Match der Wendungen, ne, vor dem Herren. Also, das Match hatte ja noch so typisch angefangen, ne, John Higgins mit einer 69 im ersten Frame und dann aber auch so dieser zweite Frame, wo Mark Williams eine 57 gespielt hat und dann aber den Frame noch an John Higgins 65 verloren hat, ja. Und dann ging das so hin und her, ne, es war wirklich recht ausgeglichen. Mark Williams kam dann immer besser ins Match rein, aber dann kam diese super starke Phase von ihm, wo der gar nichts hat anbrennen lassen und John Higgins es war, der Chancen nicht genutzt hat. Und dann war Mark Williams schon quasi uneinholbar vorne nach 20 Frames, denn ihm fehlte nur noch ein Frame und John Higgins, ja, der hätte 5 Frames in Folge noch gewinnen müssen. Das sah sehr, sehr bitter aus für den John, aber der hat es geschafft, das nochmal rumzureißen. Spielte eine 94, dann auch diese 114 und eine 67. Wo kam denn das her, Christian? Kam das von dem Rückenwind der vergangenen Turniere, wo er auch wieder brilliert hat, der John Higgins, dass er da nochmal so zurückgekommen ist und nochmal so am Spiel teilgenommen hat, nachdem alle schon gedacht haben, okay, nee, das war's jetzt für ihn, das ist Endstation?
Ja, es war schon wirklich irre. Also wie so ein Mid-Session-Interval dann halt doch nochmal so ein Match drehen kann. Manchmal ist wirklich überragend zu sehen. Also es ist ja nicht so, dass John Higgins keine Chancen hatte vor dem Mid-Session-Interval. Er hat sie halt einfach nur nicht genutzt und Mark Williams hat dann nicht mehr viel falsch gemacht und sah sich trotzdem auf einmal mit einem Decider konfrontiert und der war gelinde gesagt, sehr irre. Also es ging ja erst so ein bisschen hin und her. Der eine war gut in den Bällen, hat dann da den Split nicht so ganz hingehauen, musste wieder aussteigen. Dann war der andere in den Bällen, ja, auch wieder ein paar Pünktchen gesammelt. Und so schaukelte sich das dann hoch, bis Mark Williams so ein bisschen Vorsprung hatte und John Higgins sich dann aufmachte, diesen Vorsprung am Ende zu egalisieren. Und dann kam, Kati, ein Endspiel auf die Farben. Wahnsinn. Wunderbar schwere Bälle und John Higgins war dann dabei, tatsächlich dieses Match noch komplett zu drehen. Ich glaube, alle haben in dem Moment schon die Tweets fertig gehabt. Die,
oh ja.
Die Artikel waren quasi, da musste man nur noch auf den Online-Stellen-Button gucken. Oh, und dann verschießt er die blaue, nachdem er davor die braune so unfassbar gut an der Bande, an der kleinen Bande oben bei den Farben entlang gelocht hat, verschießt die blaue und ich glaube, also er wird dann selber gewusst haben, das war sein letzter Stoß, Williams hat ja dann blau-pink gelocht und dann war das Ding durch, blau-pink und schwarz und ich muss sagen, das ist eine Niederlage, die wird John Higgins unfassbar wehtun. Und das, obwohl er sicher in den letzten Wochen sein Selbstvertrauen jetzt wieder so zurückgeholt hat. Und das Lustige ist, mir hat Andreas direkt vor der WM geschrieben, John Higgins wird nach der Weltmeisterschaft seine Karriere beenden. Heard it here first, so nach dem Motto. Ich könnte mir vorstellen, dass er das eventuell tatsächlich macht.
Boah, Christian, jetzt sag doch sowas nicht. Andreas, ach so. Jetzt sag doch sowas nicht. Was habe ich denn hier für Kollegen? Was ist denn los hier? Nee, also ich meine, John Higgins, jetzt die Karriere beenden, wenn du es jetzt hier fast ins Crucible-Halbfinale wieder geschafft hättest. Ah, das wäre ja fahrlässig. Ich meine, ich finde, er hat sich eigentlich recht rund geäußert in den Interviews danach. Meinte, ja, ich hatte eine Chance im Entscheidungsframe. Ich habe es mit Blau verhauen. Er hat auch nochmal erklärt, dass er diese Braune halt besonders sicher machen wollte und deswegen mit diesem Sicherheitshintergedanken sich dann eine schwierigere Blaue hingestellt hat, als es vielleicht hätte sein müssen. Und ja, das ist dann halt schiefgelaufen. Also ich hatte schon auch den Eindruck, dass da jemand steht im Interview, der sagt, ja, also ich habe da richtig gut gespielt, habe halt einen Ball vergeben am Schluss und so kann es halt gehen gegen einen auch genial aufspielenden Mark Williams. John Higgins meinte auch, er hat dann irgendwie die Tasche auch gar nicht mehr gesehen am Schluss. Ja, also das hat schon was mit denen gemacht, dieser Entscheidungsframe, ne? Vor allem hat der John Higgins auch gesagt, hier Standing Ovation für uns beide, ja, deswegen machen wir den Spaß, ja. Also das war ja auch absolutes Gänsehaut-Feeling, als sie da rauskamen und das ganze Crucible stand und das mit Recht. Natürlich hatten sie da auch die Räumlichkeiten da schon für sich. Also das war ein absolut glanzvoller Moment und ein glanzvoller Entscheidungsframe zwischen den beiden. Und also ich fände es sehr, sehr schade, wenn John Higgins seine Karriere jetzt schon beenden würde. Aber irgendwie, ich sehe da jetzt wirklich keinen Grund. Ich meine, wenn du gerade hier so Turniere gewonnen hast und so gut gespielt hast und dann, also jetzt wegen sowas, nee, also da müsst ihr doch drüber stehen, finde ich.
Wir werden sehen. Grund hat er selbstverständlich nicht, ne, als Nummer 3 der Welt jetzt auch. Und Mark Williams, ja, ein Phänomen, wie ich finde, steht hier im Halbfinale mit gefühlt Glasaugen. Also, das ist einfach Wahnsinn, ne? Da fragt man sich eigentlich jederzeit einfach nur, wann kommt der Einbruch? Wann, irgendwann muss das doch mal passieren?
Das ist die 92er-Generation, verstehst du? Die sind einfach konserviert quasi schon. Die kannst du deinen 20 Jahren noch hinstellen, glaube ich. Die setzen sämtliche Naturgesetze außer Kraft, diese drei Leute. Ich weiß nicht, ob die mal irgendwie aus der gleichen schottischen Quelle getrunken haben bei einem Amateurturnier anno dazu mal in Ende der 80er. Und seitdem hat das sie verändert wie ein Zaubertrank. Wir wissen es wirklich nicht, was die drei da gemacht haben, dass sie nach wie vor so gut unterwegs sind. Jetzt war es halt John Higgins, der sich als erster aus dem Turnier verabschiedet hat. Und das aber im Viertelfinale. Ich meine, das ist absolut unfassbar, finde ich, wenn man bedenkt, dass sie alle so zu kämpfen hatten. John Higgins insgesamt mit, würde ich sagen, der größten Formkrise der drei. Und dann jetzt aber auch natürlich mit der traurigen Geschichte um seinen Schwiegervater kurz vor der WM. Ronnie O'Sullivan zu kämpfen mit seinem Lampenfieber und mentalen Problemen. Mark Williams offensichtlich zu kämpfen mit Augenproblemen, auch wenn wir es nicht sehen können.
Ja, auch nicht.
Richtig, genau. Also deswegen, und trotzdem, die sind nicht kaputt zu kriegen. Es ist absolut Wahnsinn. Und ich meine, darin liegt ja auch die Abwechslung des Snookers. Ne? Wir haben jemanden gehabt wie den Luca Brissell jetzt hier im Turnier, der so komplett sorgenfrei aufspielt. Wir haben diese drei Leute, die warum auch immer noch besser spielen als alle anderen. Das macht's aus. Das ist doch herrlich. Das ist die ganze Bandbreite des Snookers, die wir auch wieder bei dieser WM sehen. Und das macht ja auch Spaß. Nur mit John Higgins geht auch meine letzte Hoffnung auf eine Safety, die ich im Halbfinale oder Finale schon auch noch mal sehen wollte. Also das ist durchaus auch ein Verlust für das Turnier.
Das ist schon witzig. Habe ich gestern auch gelesen, dass von Noah, glaube ich, kam das mehrfach, dass wir wohl sehr wenig Safeties sehen werden. Und ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
Genau, und Christian, ich muss noch mal ganz kurz auch sagen, ich meine, wer dieses Duell ja geschiezt hat auf meisterhafte Art und Weise, ist Tatjana Woolaston gewesen. Mhm. Ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie die nächste Frau nach Michaela Tepp geworden wäre, die ein WM-Finale schießt, weil ich, ähnlich wie Ronnie O'Sullivan, diese Gemeinsamkeit haben wir, sonst gibt es da nicht viele, der Meinung bin, dass sie die beste Schiedsrichterin überhaupt ist. Und das ist jetzt anders gekommen. Und Tatjana Woolaston hat aber bei dieser Weltmeisterschaft einfach die allerbesten Matches, ne? Die hat ja schon das Maximum Break gehabt von Mark Allen. Jetzt hatte sie diesen absoluten Klassiker zwischen Mark Williams und John Higgins. Und für mich sind das auch ein bisschen die Snooker-Götter, die da auf dieses, ja, manchmal nicht ganz perfekte System runterschauen und dann sagen, hier, guck mal, Tatjana, ich habe hier was für dich.
Ja, was soll dann Marcel sagen? Wenn du da die Snooker-Götter reinbringst. Aber er hat als Entschädigung ja Trump gegen Brissell bekommen, ne? Also.
Eben, das entschädigt ja schon für einiges, ne? Und Marcel, der hatte bei dieser WM von Anfang an die Mission, hier in die Chaos-Spiele-Ordnung reinzubringen, ja, mit seiner unnachahmlichen Art. Und das wurde gebraucht, ja, ganz ehrlich. Und das konnte er fortführen bei seinem Trump gegen Brissell-Match, das ist auch klar.
Das ist nämlich auch der nächste Gegner im Halbfinale dann von Mark Williams, Judd Trump, der sich durchgesetzt hat gegen Luca Brissell und das am Ende dann ja auch relativ überzeugend mit 13-8. Und das ist ein kurioses Ergebnis, weil ich muss sagen, ich das nicht habe kommen sehen, dass das am Ende so deutlich wird. Aber Judd Trump hat mich eines Besseren belehrt. Ich hatte gestern die Befürchtung, dass sich Judd Trump so ein bisschen anstecken lässt von Luca Brissells Laissez-faire-Spielweise. Und die zweite Session verlief dann tatsächlich so. Das war die schlechteste Session von Judd Trump dieser Weltmeisterschaft. Und trotzdem hat er sie am Ende nur mit 3-5 verloren. Und ich glaube, das ist der Grundstein gewesen für den Abend, in dem er dann ja auch wirklich hat nichts mehr anbrennen lassen.
Und das ist was wir auch über Ronnie O'Sullivan dann noch sagen werden. Und das ist ja auch das, was wir am Schluss immer über den Weltmeister sagen. Na, du kannst eine richtig schlechte Session im Crucible haben. Wichtig ist, wie du sie rettest. Und er hat das gerettet. Ja, da kam wirklich nicht viel von Judd Trump in dieser zweiten Session. Luca Brissell hat halt so Brissell-Sachen gemacht. Na hier, meine Güte, das war ganz schön attraktiv anzuschauen. Breakbuilding fließend wie eh und je. Und bei Judd Trump sprang da so eine 61 mal raus. Aber das war es dann auch schon. Das ist natürlich dem Judd Trump wirklich nicht würdig normalerweise, aber er hat es geschafft, noch zu retten und zu beißen und zu kämpfen, ne? Und sich dann den letzten Frame der Session auch noch geholt. Und dann hat er sich gedacht, offenbar, ja, das wollen wir nicht mehr, Freunde. Das, so machen wir das nicht mehr. Wir suchen eine andere Lösung. Und dann begann die finale Session zwischen den beiden und das war ein absoluter Traum. Ne? Das waren Judd Trumps Century Breaks, jetzt auch alleiniger Rekordhalter. Er hat jetzt Neil Robertson hinter sich gelassen mit den meisten Century Breaks in einer Saison. Wie fandest du denn die Grafik dazu und die dazugehörigen Breaks, Christian?
Die Grafik fand ich sehr gut diesmal. Zumindest besser als die Grafik mit dem Century Einhol Ding vom letzten Jahr. Und es war natürlich einfach wieder ein toller Moment, genauso wie ja schon die 100 Centuries. Und es war passend. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Luca Brissell auch so ein Stück weit mit dem Match abgeschlossen, weil da kam dann leider auch nicht mehr viel. Und so langsam muss ich sagen, dass sich Judd Trump, über den man ja im Vorfeld der WM so ein bisschen Fragezeichen eher drüber hat schweben sehen, kristallisiert sich so ein Stück hier als der Favorit raus, weil wenn man so ein bisschen guckt, wer jetzt hier das kompletteste und beste Spiel bisher gezeigt hat, dann ist da Judd Trump schon ziemlich weit vorne.
Ja, und das mit einer beinharten Auslosung, oder? Kann das sein? Also ich meine, ja. Judd Trump, das war ja Wahnsinn. Also ich meine, der hatte erst, Zhu Yulong, dann hatte er einen Sean Murphy, der fantastisch in Form war. Und jetzt Luca Brissell. Also da, ganz ehrlich, also da wären ja andere schreiend weggelaufen bei der Auslosung. Gut, Zhu Yulong, ehrlicherweise, bei dem weiß man ja auch nicht, was man kriegt. Ne? Das hätte doch das Potenzial gehabt, deutlich schwieriger zu werden. Zhu Yulong im Moment doch eher als Freilos unterwegs. Aber dann, ich meine, Sean Murphy, Luca Brissell, ich bitte dich. Also das ist schon... das ist schon eine Nummer gewesen an Leuten, die der Judd Trump hier schlagen musste, um ins Halbfinale zu kommen. Und der kristallisiert sich als Favorit hier raus. Und ich sehe da etwas in der Distanz am Horizont aufglimmern, Christian, was wir noch nicht hatten, was wir vielleicht im Crucible auch noch mal sehen wollen, wonach ja viele seit Jahren, Jahrzehnten schreien, nämlich das große WM-Finale Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan. Möglich ist es. Mittlerweile habe sogar ich den Draw weit genug verstanden, dass die beiden erst im Finale aufeinandertreffen können.
Aber wir wissen auch, Duelle Mark Williams, Judd Trump, die sind auch ein bisschen interessant. Erinnerst du dich noch ans letzte Duell? Saudi-Arabien-Finale. Gut, der Ort, über den kann man streiten, aber das Finale war grandios und diese Bären-Clearance von Judd Trump am Ende. Also, ich glaube, das wird nochmal spannend. Und sehr viele Matches von denen gehen über die volle Distanz. Und die waren auch, ich glaube, vor 3 Jahren im Halbfinale, ne? Wo das
2022,
genau. Ja. 17-16, Judd Trump damals. Also, das könnte geil werden.
Das war, ich meine, das weißt du noch, das war so krass damals, wie dann auch Mark Williams dann noch plötzlich diese 137, 138 in Folge rausgeholt hat, ne, wo er dann nochmal 3 Frames in Folge hatte und dann Judd Trump erst den Entscheidungsframe erzwingen musste und dann war es aber so ganz stöpselig und dann hatten wir wirklich so einen typischen Crucible-Entscheidungsframe, der dann aber Judd Trump dominiert hat. Also das war eins der besten Halbfinals der jüngeren Snooker-Geschichte, würde ich sagen, da 2022. Ja. Also, da können wir uns wirklich auf was einstellen. Ich meine, die beiden haben schon unglaublich oft gegeneinander gespielt im Vergleich zum anderen Halbfinalpaar. Ne? Das finde ich schon krass, wie oft die sich duelliert haben. Aber das war immer spannend, ja. In jüngerer Vergangenheit, wirklich vor allem in Saudi-Arabien, ja. Das letzte hatte Mark Williams gewonnen, davor hat Judd Trump eben dieses Finale gewonnen beim Saudi Arabia Masters. Die beiden, die können was. Es ist völlig klar. Und die wollen beste Snooker-Unterhaltung liefern, beide, und da freuen wir uns jetzt drauf.
Da freuen wir uns wirklich drauf. Das ist das zweite Halbfinale. Dann beginnt heute Abend, 20 Uhr, mit der ersten Session. 4 Sessions werden ja jetzt gespielt. Best of 33 ab jetzt die Distanz. Und das bedeutet, man hat erst die Hälfte der Frames gewonnen, die man gewinnen muss. Also auch da könnte dann Konstanz und Kondition nochmal so ein bisschen reinspielen. Aber ich glaube, das wird schon funktionieren. Das andere Halbfinale bestreiten Zhao Shintong und Ronnie O'Sullivan. Zhao Shintong, da können wir eigentlich nicht großartig mehr viel zu sagen, denn leider ist das eingetreten, was ich so ein bisschen befürchtet hatte. Wir haben den Chris Wakelin dann leider nach den 2 großen Matches gesehen. Und dieses Match war das schwächste von Zhao Shintong bisher bei dieser WM und trotzdem hat er es mit 13-5 gewonnen und hat aber die Century-Wette versaut.
Richtig, das ist ja auch Tradition im Crucible. Wir machen keine Werbung hier bei Total Clearance fürs Wetten, das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Aber wir verfolgen natürlich als Fans einfach so die Wettszene in Großbritannien, weil das ist ja auch da eine ganz andere Kultur, was das betrifft. Ja, und da gibt es ja immer diese lustige Century Break Wette. Wie gesagt, für die machen wir keine Werbung. Die benutzt auch tatsächlich eigentlich kaum mehr jemand, hört man aus der dortigen Community, weil die Quoten zu schlecht sind. Aber das hat der Snookerbacker vor jetzt mittlerweile schon einigen Jahren mal einführen lassen, damals noch mit Betfred, wo man sich so Wetten wünschen konnte, nämlich ein Century Break in jedem Match. Und dann wurde es meistens in der ersten Runde verhauen, meistens von Barry Hawkins, ehrlicherweise. Und das, aber es war immer lustig, da so ein bisschen mitzufiebern, ne? Wird denn das diesmal was? Und jetzt hatte man es durch die erste Runde geschafft. Ja, sogar bei Pang Yung-Shu in dem Match, ja, gab es einen Century Break. Ja, Matt Selt gegen Zhao Guodong hatten einen Century Break. Ja, das ist völlig egal. Alle hatten einen Century Break. Zweite Runde, alle mit einem Century Break, alle Matches. Und jetzt im Viertelfinale bei Zhao Jingtong funktioniert es nicht. Also das macht halt diese Wette auch aus, ne? Dass du wirklich dann wieder nicht damit rechnest, wo es schief gehen würde. Eine 92 war es. Es war sogar knapp. Also ganz, ganz bitter. Und die 93 von Chris Wakelin im ersten Frame dürfen wir auch nicht unterschlagen, ne? Also das waren die beiden Chancen, die sie gehabt hätten und sie haben es nicht durchgezogen und es war ein Viertelfinale ohne Century Break. Und jetzt ist die Wette für dieses Jahr auch wieder abgehakt, finde ich immer einer der zwei prägenden Momente einer Snooker-WM. Der erste für mich ist, wenn Ding Junhui ausscheidet und er wieder nicht Weltmeister wird. Und der nächste prägende Moment, der ist einfach, wenn diese Century-Wette wieder geplatzt ist. Ja, und das ist jetzt in dem Fall der Fall gewesen. Chris Wakelin, ich will nichts Schlechtes über den sagen, Christian, weil der kann sich jetzt in seinen Broadpool setzen und kann hoffentlich einfach da zurückblicken und genießen, was er hier geleistet hat. Ein großes Match im überhaupt ein Match im Crucible zu spielen, ist eine fantastische Sache. Ein großes Match im Crucible zu gewinnen, das ist noch mal krasser. Und zwei davon hintereinander zu gewinnen, ist, finde ich, eigentlich schon absolut unfassbar. Für so einen normalen Spieler, der nicht zu den Judd Trumps, Ronnie O'Sullivans der Welt gehört. Und wie er es selbst im Interview auch danach gesagt hat, ne, er hat das jetzt versucht, es hat jetzt nicht geklappt in diesem Viertelfinale gegen Zhao Jingtong. Und ja, jetzt sitzen wir hier, ne? Also wirklich, take a bow, Chris Wakelin. Also mein ewiger Crucible-Tipp hat sowas von abgeliefert dieses Jahr. Ich bin wahnsinnig stolz. Und Zhao Jingtong war unter zwei Spielern, die nicht gut gespielt haben, derjenige, der besser gespielt hat und hat somit verdient und sehr, sehr deutlich mit 13-5 dann auch gewonnen.
Genau, Chris Wakelin kehrt in die Top 16 zurück, auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Und Zhao Jingtong mit diesem WM-Halbfinale kehrt mit sofortiger Wirkung auf die Main Tour zurück und wird die 100.000 Pfund, die er bekommen hat, und ich glaube, da kommt noch irgendwas von der UK Championship oder irgendwas anderes sogar noch mit dazu, die wird er behalten und mit in die nächste Saison reinnehmen. Und damit wird aus seiner zweijährigen Tourkarte jetzt erstmal eine einjährige. Nämlich, er ist jetzt einfach ganz normaler Spieler auf der Main Tour. Und das, muss ich sagen, hatte ich jetzt so nicht erwartet.
Ja, also man kann nur den Hut ziehen vor dieser sportlichen Leistung. Er ist jetzt eben sofort wieder Profi. Es ist jetzt quasi, also wenn sich das jemand vereinfacht vorstellen möchte, als wäre er eigentlich die gesamte Saison schon Profi gewesen, obwohl er jetzt nicht bei jedem Turnier mitspielen durfte. Macht ja nichts. Also das hatte der auch gar nicht nötig. Also so ist es jetzt und so geht er in seine nächste Saison. Das ist eine, also ja, sich zu qualifizieren für die Profitour, ne, das ist eine tolle Sache. Aber sich als Amateur im Grunde mit zwei Turnieren in die Top 64 reinzuspielen, ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Müssen wir aber auch dazu sagen, Zhao Jingtong ist ja jetzt nicht der typische Profi, der jetzt hier als Nummer 67 der Welt von der Tour geflogen ist, irgendwie letztes Jahr, sondern er war ja einer der absoluten Top-Spieler und auch ganz oben auf dem Zettel für künftige WM-Titel oder sonstige Titel. Ja, und jetzt steht er im Halbfinale. Ich bin immer noch nicht so 100% glücklich damit, bin ich ganz ehrlich, weil er nach wie vor nach unserem Kenntnisstand von seinem persönlichen Heimatverband, dem chinesischen Verband, gesperrt ist. Der Präsident der China Billiard and Snooker Association war im Crucible diese Woche und wahrscheinlich hat er es geschafft, sich all dem ja klug zu entziehen und wahrscheinlich wollte man ihn auch auf gar keinen Fall verärgern. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass von den anwesenden Journalisten, leider war von uns beiden ja keiner mehr vor Ort, wenn da mal ihn jemand gefragt hätte, wie er denn die Leistung von Zhao Jingtong einschätzt bei diesem Turnier. Ja, weil er war da und irgendwie hat das niemand gefragt oder Leute wollten das fragen und konnten es nicht, weil das ist ja nach meinem Verständnis der Präsident des Verbandes, der den Zhao Jingtong im Moment noch gesperrt hat. Ja? Und ich bin wirklich gespannt, wie darauf die Reaktion wäre von der Seite, wenn der jetzt den Titel holt. Ja, also irgendwas passt da für mich nach wie vor einfach diese Saison noch nicht zusammen, auch wenn völlig außer Frage steht, dass sich Zhao Zhentong rechtmäßig für die Main-Tour wieder qualifiziert hat und dass er gut genug ist, um sportlich Snooker-Profi zu sein. Ja, aber also diese Diskrepanz zwischen der Sperre vom chinesischen Verband und dem ja, lockerflockigen Auftreten hier bei der Profi-WM, die passt mir noch nicht, obwohl ich generell ja kein großer Fan von Snookerverbänden bin und deren Verhalten auch wirklich gerne mal kritisch sehe. Aber hier, das ist ja doch irgendwie eine andere Dimension noch des Sports.
Das stimmt. Und was auch hinzukommt, wollte ich eigentlich erst gleich drüber sprechen, aber dann lass es uns jetzt tun. Chinesisches Snooker, ne? Was haben wir zu Beginn der WM gesagt? 10 Leute hier im Crucible dabei, Rekord im Achtelfinale, die meisten Spieler gestellt aus China. Aber jetzt sind wir im Halbfinale und wo sind sie denn? Wo ist Ding Junhui? Wo ist Zhang Anda? Wo ist ein Xiao Gudong? Wo ist ein Si Jiahui? Ein Wu Yiza? Ein Pang Yongshu? Ein Lei Peifan? Ein Zhu Yulong? Wo sind die? Wir sehen jetzt hier einen Zhao Zhentong, der im Halbfinale steht, die Fahne hochhält und das als Amateur. Ist man da dann doch wieder ein Stück weit auf dem Boden der Tatsachen angekommen oder überbewerten wir das jetzt einfach, weil die 92er halt, ne?
Ja, das ist immer, ne, finde ich, schwer zu beurteilen einfach. Wir haben einige Leute, die auf der einen Seite ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben sind, vielleicht Wu Yize, ne? Die aber gleichzeitig auch einfach noch lernen müssen und noch sehr jung sind. Und ja, also das, ich meine, wir hatten das ja auch bei normalen Turnieren, in Anführungsstrichen, so eine ganze Zeit lang, auch wirklich schon vor Jahren, wo immer das Achtelfinale oder auch die Runde davor noch total voller chinesischer Spieler war. Und dann ab Viertelfinale oder dann eben sogar Richtung Halbfinale war da niemand mehr vertreten. Also das ist etwas, was wir jetzt halt bei der WM auch mal sehen, dass dann am sogenannten Business End, das ja im Crucible auch immer besonders gut zu erkennen ist, mit dem One-Table-Setup, dass da jetzt nur noch ein chinesischer Spieler dabei ist, aber man kann gleichzeitig auch sagen, es ist ein chinesischer Spieler dabei. Ne? Also das ist schon auch natürlich eine Leistung. Also das Problem ist so statistisch gesehen, die Fallzahlen werden halt so klein, weil es können halt nur 4 Leute im Halbfinale stehen, Christian, nicht 400. Da könnte ich dir jetzt eine bessere Aussage dazu geben.
Ja, aber man sieht es halt vielleicht auch an den Matches gegen Ronnie O'Sullivan ganz gut, ne? Denn der hat ja quasi 2 im Alleingang rausgehauen und das relativ deutlich. Pang Yongshu gegen und Si Jiahui. Si Jiahui kann man noch zugute halten, dass er gestern dann nochmal einiges probiert hat. Vor allem in der zweiten Session war das eine sehr gute Leistung. Das Problem war, dass er auch aus dieser nur mit einem 4:4 rausgegangen ist. Und dann sehen wir jetzt hier einen Ronnie O'Sullivan, der, Zitat, einfach nur schrecklich spielt. Mein Kö fühlt sich so grausam an. Er will jetzt versuchen, über Nacht noch eine neue Ferule und eine neue, jetzt hört man nach, naja, oben.
Pomeranze,
meine
ha,
Güte.
Guck mal, habe ich was gewusst hier.
Wie lange gucke ich Snooker hier? Also wirklich. Genau, eine neue Ferule, neue Pomeranze will er sich ranmachen lassen. Ja, steht im Halbfinale der Snooker-WM und das Problem ist, bisher konnte ihn keiner gefährden.
Ja, also streckenweise habe ich mich ehrlicherweise auch gefragt, wollten die ihn überhaupt gefährden? Ja, also das ist schon das, was ich so ein bisschen auch fast befürchte für das nächste Match gegen Zhao Zhentong, ne? Dass ich meine, aus küchenpsychologischer Distanz bei den chinesischen Spielern doch auch erkennen zu können, öfters mal, dass sie das Gefühl haben, sie spielen gegen ihr Idol und nicht nur gegen jemanden, den sie zu Mus machen sollten auf dem Snookertisch jetzt, um sich den WM-Titel zu holen. Ja, und Si Jiahui, der hat nochmal versucht, dagegen anzukämpfen und hat ja auch streckenweise gezeigt, was er kann. Er hat auch 2 Century Breaks gespielt in dem Match und auch einen Haufen andere Breaks. Aber ja, das Problem war, er hat es nicht so ganz umgesetzt und hatte Ronnie O'Sullivan dann doch zu oft in einen Tisch reingelassen, von dem du aus 15 Metern Entfernung schon sehen kannst, dass er den abräumen wird. Ne? Das darfst du halt nicht, das weiß der Si Jiahui auch, da erzählen wir dem nichts Neues, ne? Grüße gehen raus. Und doch ist es ihm passiert, ne? Das kann man auch nicht anders sagen. Ja, Si Jiahui, Was für ein toller Spieler aber auch. Also der hat ja auch wieder uns so viel
Absolut.
Spaß gemacht bei der WM. Und was für ein WM-Spieler auch. Also da frage ich mich schon, ist das jetzt so der chinesische Barry Hawkins, ne? Jemand, der einfach immer wieder abliefert im Crucible, ohne jetzt schon mal den Titel geholt zu haben. Also das macht einfach Spaß und trotzdem möchte ich noch kurz ein Wort zu Ronnie O'Sullivan sagen, weil das hat mir schon imponiert gestern, wie er gewonnen hat, weil der hatte doch dann am Schluss des Matches noch diesen einen roten Einsteiger gelocht, ja, und über so viele krasse Ronnie O'Sullivan Bälle brauchen wir in dem Match gar nicht reden, glaube ich, weil, also, wenn er selbst schon so rumheult, dann will ich jetzt keinen Lobgesang auf ihn singen, ganz ehrlich, es war ganz schrecklich, meine Güte, ja, also, lass uns in Ruhe, Ronnie, ja, dann sagen wir jetzt auch nichts Nettes über dich, aber den einen Ball, den kann ich jetzt nicht unerwähnt lassen, weil der CJ Hui halt so geschlagen hat auf CJ Hui Art, ne, der hatte diesen langen Einsteiger noch gespielt, am Ende des Matches so über den kompletten Tisch reingeschmettert, wie es Sergio Hui eben schon im gesamten Turnierverlauf gemacht hat und mir damit sehr, sehr viel Freude gemacht hat, weil die einfachen Freunde im Snooker sind meine. Und Ronnie O'Sullivan hat das am Schluss auch gemacht und das fand ich schon irgendwie cool, weil er den Sir dann mit seinen eigenen Waffen quasi geschlagen hatte auf eine gewisse Art und Weise und dann auch nochmal gezeigt hat, dass im guten alten Ronnie O'Sullivan schon auch noch so ein gewisser Snooker-Jungspund dann auch steckt. Also das fand ich irgendwie so einen netten Touch. Da hätte ich den Ronnie O'Sullivan schon gerne gefragt, ob das irgendwie Absicht war, dass er den jetzt so gespielt hat oder ob sich das einfach so ergeben hat. Wahrscheinlich Letzteres, aber trotzdem schön, mal wieder an sowas rein interpretieren zu können, dass er dem Sijia Hui auch zeigen wollte, dass er das auch kann.
Also, Zhao Shintong gegen Ronnie O'Sullivan beginnt heute 14 Uhr und Mark Williams gegen Judd Trump beginnt heute 20 Uhr. Das sind die Halbfinals der diesjährigen Snooker-Weltmeisterschaft. Und ja, Kati, wir sind im One-Table-Setup angekommen und theoretisch, was die Frame-Anzahl angeht, sind wir erst bei der Hälfte der WM.
Ja, so ist es, so ist es. Das wird auch nochmal besonders magisch jetzt natürlich, wenn wieder nur der eine Tisch da steht. Wir haben auch deutsche Fan-Unterstützung noch vor Ort. Wir kennen zumindest eine Gruppe von Leuten, die jetzt im Crucible ist für das One-Table-Setup, sind auch gespannt, was die berichten werden. Ich hatte jetzt gestern so einen nostalgischen Moment, so, Mensch, was ist, wenn die WM wirklich aus dem Crucible rausgeht? Was würde ich noch sehen wollen? Und da bin ich ganz Mainstream, Christian, und sag so ein Ronnie O'Sullivan, Judd Trump Finale, das würde ich schon nochmal sehen wollen. Ehrlicherweise auch ein Titel für Judd Trump im Crucible, ja, weil er für mich doch eine ganz andere Liga ist als jetzt der Sean Murphy, der Stuart Bingham, der Neil Robertson, das ist Shots Fired, oder auch der Luca Brissell, ne? Also das würde ich mir fast wünschen und auch nochmal einen für Mark Selby. Ja, also das heißt, ich bin schon ziemlich ausgebucht, was Titel betrifft. Und einen für David Grace. So, also dann haben wir jetzt schon mal die Vorschauen für die kommenden Jahre schon mal erledigt. Aber du weißt, was ich meine, oder? Also den Braten entgehen zu lassen mit dem O'Sullivan-Trump-Finale, was dann Trump gewinnt, das wäre schon schade fast.
Ja, es ist, aber ich fürchte, das wird die nächsten zwei Jahre noch übler mitschwingen, wenn dann immer klarer wird, was eigentlich ohnehin jetzt schon klar ist. Man will es nicht wahrhaben, aber es ist ja im Prinzip klar, dass 2027 wohl das letzte Jahr im Crucible Theater sein wird. Das wird, glaube ich, die nächsten zwei Jahre dann nochmal einen Ticken schärfer werden. Aber ja, es wirkt so, als bekämen wir das Ronnie gegen Trump-Finale in einem Jahr, wo wir absolut nicht damit gerechnet haben.
Ja, das ist richtig. Aber Christian, ich muss auch nochmal sagen, also es gibt ja schon auch noch Rettungspläne fürs Crucible. Also wer jetzt mit mir sich dem noch nicht stellen will, der kann schon auch hoffen, ne, da gibt es Ideen, noch mehr Sitze da rein, das würde schon irgendwie gehen und umbauen und währenddessen die WM zwei Jahre woanders. Ich habe schon Werbung gemacht, dann doch bitte ein Jahr auch im Tempodrom und nicht irgendwo bloß in Manchester. Mal schauen, ob man auf mich hört. Ja, also es gibt schon auch kreative Lösungen noch, ob die kreativ genug sind, darum geht es gar nicht. Ob die dem Barry Hearn persönlich genug Geld bringen, das ist nochmal eine andere Frage, aber man kann, also man darf mit mir noch ein bisschen hoffen, bevor man sich deiner Realität stellt, Christian.
Ja, ich will auch hoffen. Ich meine, ich war ja jetzt nur selber da. Ich will auch nicht, dass es woanders hingeht. Zumal ich da Mark Williams voll unterstütze, der sagt, warum muss denn die WM mit den größten Zuschauerzahlen sein? Es geht hier einfach ums ums Turnier an sich, um das, um die Aura. Und da bin ich absolut bei ihm. Und wir haben es bei den Turnieren in Saudi-Arabien einfach gesehen. Man kann Zuschauerpräsenz und vor allem Atmosphäre kann man nicht durch Preisgeld ersetzen. Finde ich.
Nein, kann man nicht, Christian. Sind wir fertig jetzt?
Ey, du hast die Diskussion weiter aufgemacht.
Ja, weil ich das nicht, konnte das nicht unbeantwortet stehen lassen, weil es
jetzt
ja
nicht anmoderiert sein, klar, dass hier
das lassen wir jetzt so drin.
Das wird ein Outtake. Das lassen wir
jetzt drin, komm. Okay, und damit, Leute, bevor wir uns jetzt noch weiter festquatschen hier. Bis morgen wieder bei Total Clearance, eurem Snooker-Podcast mit Herz und manchmal mit zu viel zu sagen.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.